Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, die Gebote Gottes, ein großes Thema, das uns heute vorgegeben ist. Ihr habt jetzt schon etwas aus dem Zusammenhang des Empfangs der Gebote gehört und der eigentliche Predigttext ist nun 2. Mose Kapitel 20 und ich lese nur die ersten beiden Verse. Und Gott redete all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Und dann folgen die 10 Gebote über die folgenden 17 Verse. Einer der ganz zentralen Texte im Alten Testament. Der Höhepunkt im Leben des Moses. Mose auf dem Weg zur Begegnung mit Gott. Das Volk Israel bleibt zurück. Die Ältesten bleiben zurück. Aaron und der Hur bleiben zurück. Und schließlich auch sein Knecht, der Josua. Und Mose begegnet allein dem lebendigen Gott. 40 Tage, 40 Nächte ist er dort auf dem Berg. Gott spricht zu Mose und er bekommt diese Tafeln mit den Geboten überreicht. Und dann lesen wir in Kapitel 31, Vers 18, und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben mit dem Finger Gottes. Was für eine Geschichte. Was für ein Thema. Wie soll man darüber predigen? In 20 Minuten habe ich mich gefragt, auf meinem Regal stehen mehrere Bücher mit dem Titel Die 10 Gebote. Wir können heute Morgen nur eine ganz kleine Schneise schlagen und ich nenne es einmal Anmerkungen zu einem großen Thema. Und die erste Anmerkung, es ist nicht nur der Höhepunkt des Leben, im Leben des Moses, es ist auch ein Höhepunkt im Leben des Volkes Israel. Das erklärt uns der Paulus im Römerbrief im 3. Kapitel, indem er fragt, was ist denn eigentlich der Vorzug, was ist denn die Besonderheit des Volkes Israel? Der Vorzug, die Besonderheit liegt darin, dass Gott zu ihnen geredet hat. Alle anderen Völker haben keine direkte Offenbarung Gottes in dieser Art und Weise erhalten. Das ist einer der Vorzüge der Juden, des Volkes Israel. Gott hat zu ihnen geredet. Die zweite Anmerkung, wer hat die Gebote gegeben? Und wenn ich Gebote sage, dann meine ich die 10 Gebote und was dann darauf folgte, die ganze Tora, das Gesetz Gottes im Alten Testament. Gott hat sie gegeben, die Gebote. Und der hier spricht, ist die absolute Autorität. Diesem Reden, das wir da hören in 2. Mose 20, ist nichts auf dieser Welt zu vergleichen. Wenn Gott redet, ist es immer verbindlich und endgültig. Das sind die Veröffentlichungen vom Bundesgerichtshof ein Klacks dagegen. Und da braucht es auch keinen Artikel 79. Kennt jemand den Artikel 79 im Grundgesetz? Da geht es um Änderungen im Grundgesetz und wie man damit umgeht und wie das sein kann. Das gibt es bei Gott nicht. Das ist bei Gott nicht nötig. Wenn Gott sagt, so soll es sein und das soll gelten, dann ist es so und dann gilt es so. Es bleibt so. Das ist letzte Autorität und hat ewige Gültigkeit. Dritte Anmerkung. Mit 2. Mose 20 sind wir an der höchsten Offenbarungsstufe des Alten Testaments. An keiner anderen Stelle zeigt sich Gott so, wie er ist und was ihm wichtig hat, was vor ihm gelten soll, wie dort auf dem Sinai. Diese Offenbarung zum 2. Mose 20 wird nur noch einmal übertroffen durch das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, als Gott den Sohn in die Welt sendet und sich nochmal ganz anders offenbart. Und weil das so etwas Besonderes ist, was dort am Sinai geschieht, sagt Paulus später über das Gesetz, es ist heilig, es ist gerecht, es ist gut und es ist geistlich. So haben wir als neutestamentliche Gemeinde die Gebote einzuordnen. Der Urheber ist Gott, der Vater. Und deshalb ist es heilig, gerecht, gut und es ist geistlich. Es ist von Gottes Geist bestimmt. Vierte Anmerkung. Wahrscheinlich habt ihr das schon gemerkt, dass es bei den 10 Geboten unterschiedliche Zählungen gibt. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich Konfirmationen vorbereite und sage, wer welches Gebot sagt. Und da muss man dann genau hinschauen, dass die Leute wissen, welches Gebot sie denn sagen sollen. Weil bei den großen Konfessionen, katholischer Katechismus, lutherischer Katechismus, Heidelberger Katechismus, ist die Zählung jeweils unterschiedlich. Und da kann man leicht durcheinander kommen. Das ist mit diesen Geboten, wie wenn man ein Hemd anfängt zuzuknöpfen. Je nachdem, mit welchem Knopf man beginnt, läuft es dann raus. Und dann manchmal ist, wie im Lutherischen, das 9. und 10. Gebot fast gleich. Weil der oben anders anfängt als die Heidelberger. Es gibt dann noch eine ganz andere Zählung und das ist die jüdische Zählung. Die sieht ganz anders aus. Die jüdische Zählung sagt, es gibt eigentlich nur ein Gebot. Es gibt nur ein Gebot, einen einzigen Satz und der lautet so: Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann gibt es noch Ausführungsbestimmungen. Aber das ist das Gebot, das eine Wort, das Gott gesprochen hat. Ich bin der Herr, dein Gott. In unserer lutherischen Zählung wird dieser Satz zur Überschrift degradiert. Und dann kommt für uns das Eigentliche, die Gebote. Und da liegen wir eigentlich falsch. Das entscheidende Wort lautet: Ich bin der Herr, dein Gott. Und in diesem kleinen Sätzchen ist das ganze Evangelium im Kern enthalten. Ich bin der Herr, dein Gott, das ist Zuspruch der Verheißung und Herausforderung zum Gehorsam in einem einzigen kleinen Satz. Ich bin der Herr, dein Gott. Das sagt, du kannst von Glück sagen, dass ich's bin, der Herr dein Gott. Wär nicht ich so, wie ich bin, dann wär's schlecht um dich bestellt, dann könntest du einpacken. Da aber ich, der Herr, der so bin, wie ich bin, dein Gott bin, ist es das pure Evangelium. Ich bin der Herr, dein Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater des Herrn Jesus Christus. Pures Evangelium. weil ich der Herr dein Gott bin. Und es ist die Herausforderung zum Glauben, wenn da gesagt ist, ich bin der Herr dein Gott. Da gibt es keine Alternative dazu. Das ist die Herausforderung unserer ganzen Existenz. Vor diesem Gott gilt es zu bestehen. Zum Evangelium gehören beide Seiten. Der Zuspruch der Verheißung und die Aufforderung zum Gehorsam. Nochmal anhand von dem Wort Jesu erklärt, wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach, dann kann man das auch unterschiedlich betonen. Man kann sagen, komm, folge mir nach, und man hört den Zuspruch und die Verheißung. Wie gut, dass ich dir begegnet bin und du dein Leben in meine Jesu Hände legen kannst. Man kann aber auch so betonen, komm, folge mir nach. Und jetzt geht es um die entsprechenden Schritte des Gehorsams. Beides gehört zusammen. Und wir sind in unserer lutherischen Tradition etwas einseitig geworden und sehen immer nur diesen Zuspruch der Verheißung und haben aus dem Blick verloren, dass der Gehorsam dazugehört und dass der Gehorsam auch eine Gnade des Evangeliums ist. Das zu verstehen, darum geht's heute. Gehorsam ist nicht das Dunkle, das Kleingedruckte im Vertrag des schönen, hellen Evangeliums. Nein, Nachfolge ist Gnade. Wenn Gott sagt, gehorche mir, dann ruft er dich, um das Evangelium zu erfahren und nicht, um dir eins reinzudrücken oder dein Leben irgendwie zu beschweren. Das zu begreifen, ist reifer Glaube. Wenn der Herr mich zum Gehorsam ruft, dann begegnet mir Evangelium pur. Fünfte Anmerkung. Jetzt kann man noch mal neu einsteigen. Seid ihr noch dabei? Weil jetzt wird es kompliziert. Zweck, Ziel der Gebote. Mit diesem Thema, da hat sich vor allem der Apostel Paulus beschäftigt. Und das ist ja auch der Richtige. Der kannte dieses Gebot, die Gesetze, wie kaum ein anderer, bis in alle Einzelheiten. Und er kannte sie nicht nur, er hat sie als Pharisäer auch versucht zu leben. Versucht. Paulus lehrt nun, dass das Gesetz, die Gebote, die Tora, für bestimmte Zeit mit einem bestimmten Ziel versehen ist. Es hat nämlich einen pädagogischen Zweck, ein pädagogisches Ziel. Das Gesetz des Gebots soll uns auf Christus hin erziehen. Was ist damit gemeint? Wie muss man das verstehen? Wie soll das funktionieren? Das klingt in der Tat etwas eigenartig. Das Ziel des Gesetzes nach Paulus ist, dass der Mensch das Gebot, das Gesetz hört, kennt und daran scheitert. Daran scheitert. Oder mit anderen Worten, das Gesetz sagt uns, was vor Gott gilt. Das ist die Messlatte, die wir zu überspringen haben. Und indem wir versuchen, diese Messlatte zu erreichen, merken wir, das schaffe ich gar nicht. Das geht gar nicht. Ein Ausleger erklärt es mit der Geschichte, es gibt einen Berg, der ist höher als der Mount Everest. Welcher Berg ist es? Der Bergpredigt. Den Mount Everest, den haben einige mit letzter Kraft tatsächlich bewältigt. Und jetzt im Bild gesprochen, die Bergpredigt, die schafft keiner. Ein Ziel der Bergpredigt ist, dass einer sie liest und dann feststellt, daran kann ich nur scheitern. Man muss total verblendet sein, wenn man meint, man könnte die Bergpredigt tatsächlich schaffen. Wir lernen also das Gesetz, die Gebote zu halten, ist nicht möglich. Ich kann nicht schaffen, vor Gott gerecht zu werden. Wir schaffen das nicht. Da kann einer Mutter Teresa und Albert Schweitzer gleichzeitig sein. Es geht nicht. Er wird scheitern. Sie wird scheitern. Um vor Gott gerecht zu werden, gibt es nur eine Lösung. Es braucht Jesus, Jesus Christus. Der spricht uns gerecht. Und das war die Erfahrung und die Erkenntnis des Paulus in seinem eigenen Leben. Und deshalb hat er das in seiner Theologie so deutlich beschrieben und erklärt. Er ist am Gesetz gescheitert. Wann war das? Als er einmal nur ein kleines bisschen die Herrlichkeit von Jesus Christus sehen konnte, vor den Toren von Damaskus, wo ihm Jesus die Augen geöffnet hat. Und in einer einzigen Sekunde ist diese ganze Fassade des Edelpharisäers in sich zusammengebrochen. Und wisst ihr, was der Paulus über diesen Moment geschrieben hat? Das, was mir von größter Bedeutung war, habe ich für Kot erachtet, auf das ich jetzt Jesus Christus gewinne. Das Gesetz hat diesen pädagogischen Zweck auf Christus hin. Und jetzt noch eine letzte Anmerkung. Wenn ich an dieser Stelle angekommen bin, so wie ein Paulus dort angekommen ist, dann ist alles in unserem Leben neu geworden. Paulus schreibt, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Neu im Blick auf mich selber, neu auch im Blick auf die Gebote Gottes. Gebote Gottes sind dann eben nicht mehr das Dunkle und das Kleingedruckte, was halt notwendigerweise zum Glauben irgendwie dazugehört und zu schaffen sein sollte. Nein, Gebote, die sind dann auf einmal was ganz Helles. Die sind der Weg zum Leben. Die sind der Weg zur Fülle des Segen Gottes. Neu ist das Christus in mir. Und dass damit jetzt Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Und da, wo mich mein altes Ich zurückzieht, da mache ich jetzt die Schotten dicht. Das tue ich nicht mehr. Ich möchte jetzt gerne leben, Jesus, was du für mich möglich machst. Jesus, lass mich sehen, was ich jetzt tun kann, weil du in mir lebst. Ich muss bleiben, wie ich bin. Das ist ein Satz, der gilt nicht mehr für uns. Eine neue Zeit hat begonnen. Schon mal erlebt, wenn du einen Menschen, den du über lange Zeit, wer weiß wohin gewünscht hast, den du nicht ausstehen konntest, dass du dem jetzt auf einmal ganz anders begegnen kannst. Ihn lieben kannst, annehmen kannst. Das macht dieser Christus in uns. Schon mal erlebt, wenn du aus einer Suchterfahrung aussteigen kannst, weil du im Namen Jesu solche Ketten der Bindung zerschneiden kannst. Da landen wir wieder bei der Bergpredigt. Da stehen ja Sätze drin, die hauen einen um. Also meinen Schülern geht es immer so, wenn ich der sage, Jesus sagt, wenn dir einer auf die linke Backe haut, dann biet ihm auch die rechte an. Oder dieser Satz von der extra Meile oder dem zusätzlichen Mantel, den man gibt. Das war vorher alles undenkbar. Jetzt werden Dinge möglich, weil Christus in uns lebt. Lasst uns in diesem Sinne Jesus Christus in mir über die Gebote nachdenken und entdecken, was Jesus jetzt möglich machen kann. Paulus hat es einmal so ausgedrückt: Da wir nun den Geist Gottes haben, lasst uns auch im Geist Gottes wandeln. Amen.